Wie offenbart Gott, dass er Liebe ist? Darum geht's heute hier in dieser Sendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Gregor Lornitz. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Wir sind zu Gast bei Anke Welzel aus Berlin. Grüße Gott, guten Tag, Frau Welzel.
Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Frau Welzel, danke, dass wir hier sein dürfen, dass wir Ihre Katechese hören dürfen. Wie offenbart Gott, dass er Liebe ist? Dazu steht im Kompendium in Punkt 42, Gott offenbart sich Israel als derjenige, dessen Liebe größer ist als die eines Vaters oder die einer Mutter zu ihren Kindern oder die eines Bräutigams zu seiner Braut. Er ist in sich selbst die Liebe, die sich vollkommen und ungeschuldet verschenkt. Das Johannesevangelium schreibt, er hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit die Welt durch ihn gerettet wird. Durch die Sendung seines Sohnes und des Heiligen Geistes offenbart Gott, dass er selbst ewiger Liebesaustausch ist. Frau Welzel, wir freuen uns auf Ihre Gedanken dazu.
Liebe Hörerinnen und Hörer, da unsere heutige Frage, wie offenbart Gott, dass er Liebe ist, eine sehr wichtige und grundlegende Frage ist, möchte ich die Antwort darauf zweiteilen. In einem ersten Teil werden wir untersuchen, was das Alte Testament zu dieser Frage zu sagen hat. In einem zweiten Teil werden wir uns dem Neuen Testament zuwenden und darüber hinaus versuchen zu verstehen, was es bedeutet, dass Gott in sich selbst ewiger Liebesaustausch ist. Kommen wir zum ersten Teil der Antwort. Vielleicht kennen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, den flapsigen Spruch, Liebe ist die Krise einer Drüse. Dieser Spruch behauptet, dass Liebe ein Zusammenspiel biochemischer und neuronaler Prozesse im Gehirn sei, also ein Geschehen, das auf rein körperlich-materieller Ebene stattfindet. Aus evolutionsgeschichtlicher Sicht ist die Liebe jedoch nicht notwendig. Auch Höckerschwanpaare bleiben ein Leben lang zusammen, aber ich glaube, niemand würde auf die Idee kommen, bei ihnen von Liebe zu sprechen. Liebe ist auf der rein materiellen Ebene nicht erklärbar. Das verwundert nicht, denn Liebe ist ein leiblich-geistiges Phänomen. Wenn wir von Liebe sprechen, meinen wir in erster Linie die Liebe zwischen Mann und Frau, in der Leib und Seele untrennbar zusammenspielen, wie es Papst Benedikt XVI. In seiner Enzyklika Deus Caritas Est formuliert hat. Aber wir sprechen auch von Eltern-Kind-Liebe, von Nächstenliebe und Freundesliebe. Neben dem Gefühl der Liebe, das kommen und gehen kann, muss ein Verstandes- und Willensakt hinzukommen, damit die Liebe zu einem ganzheitlichen Akt wird. Papst Benedikt formuliert, zur Reife der Liebe gehört es, dass sie alle Kräfte des Menschseins einbezieht, den Menschen sozusagen in seiner Ganzheit integriert. Und weiter, Liebe ist niemals fertig und vollendet, sie wandelt sich im Lauf des Lebens, reift und bleibt sich gerade dadurch treu. Soweit Papst Benedikt. Wenn Liebe nun auf der rein materiellen Ebene nicht zu erklären ist, wie kommt dann die Liebe in die Welt? Im ersten Brief des Johannes lesen wir, Gott ist die Liebe. Johannes sagt nicht, Gott hat Liebe oder Gott ist lieb, sondern Gott ist die Liebe. Das bedeutet, Liebe ist nicht irgendeine Eigenschaft, die Gott zukommt. Wenn wir zum Beispiel von jemandem sagen, dass er rote Haare hat, so wären die roten Haare eine Eigenschaft, die wir demjenigen beilegen. Schnitten wir nun die roten Haare ab, so würde sich dadurch aber seine Person, sein Wesen, nicht ändern. Die roten Haare sind eben nur eine Eigenschaft, sie machen aber nicht das Wesentliche der Person aus. Wenn wir dagegen sagen, Gott ist die Liebe, dann sagen wir damit aus, dass das Wesen Gottes Liebe ist. Man kann also die Liebe nicht von Gott trennen. Er wäre dann nicht mehr Gott. Da wir Menschen nach dem Abbild Gottes erschaffen sind, ihm ähnlich, ist die Liebe auch ein Teil unseres Wesens. Wir sind zur Liebe fähig. Durch Gott kommt also die Liebe in unsere Welt. Ihm verdanken wir es, dass wir selber lieben können. Woher wissen wir nun aber, ob uns ein anderer liebt? Woher weiß ein anderer, dass ich ihn liebe? Liebe muss sich zeigen, muss sich mitteilen, sonst hat sie keine Auswirkung, ist als Liebe nicht erkennbar. Wir müssen dem anderen also sagen, dass wir ihn lieben. Woher soll er es sonst wissen? Aber wenn wir es nur bei Worten belassen, denen keine Taten folgen, dann sind die Worte nicht überzeugend. Umgekehrt werden Sie mir sicherlich zustimmen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass jeder von uns es auch gerne hört, wenn der Partner sagt, ich liebe dich. Das bedeutet, Liebe muss sich in Wort und Tat offenbaren. Beides muss zusammenkommen. Wenn nun die Bibel sagt, dass Gott die Liebe ist, dass sein ganzes Wesen Liebe ist, dann können wir das nur wissen bzw. erfahren, wenn Gott sich uns gegenüber, wenn er seine Liebe zu uns in Wort und Tat offenbart. Wo zeigt sich das nun? Wenn Gottes Wesen Liebe ist, dann ist auch das, was er sagt und tut, von Liebe durchtränkt. Der allererste Satz in der Heiligen Schrift lautet: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Sie wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, wie es weitergeht. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Sechsmal ruft Gott durch sein Wort etwas ins Sein und bezeichnet es als gut. Und Gott sah, dass es gut war. Das, was Gott geschaffen hat, ist gut, weil es von seiner Liebe erfüllt ist, weil es aus Liebe geschaffen wurde. Das bedeutet, dass wir in der Schöpfung die Spuren von Gottes Liebe entdecken können. Deshalb heißt es im Buch Jesus Sirach: Nun will ich der Werke Gottes gedenken. Was ich gesehen habe, will ich erzählen. Durch Gottes Wort entstanden seine Werke. Seine Lehre ist Ausfluss seiner Liebe. Gottes Lehre, das heißt Gottes Wort, ist Ausfluss seiner Liebe, und durch sein Wort entstanden seine Werke. Wenn wir also die Schöpfung betrachten, können wir darin die Handschrift eines liebevollen Schöpfergottes erkennen, der alles wohl durchdacht hat. Wir nennen dies die allgemeine Offenbarung Gottes, die allen Menschen zugänglich ist. Dass Gott es gut mit uns Menschen meint, erweist sich noch an einer zweiten sogenannten allgemeinen Offenbarung, am Gewissen, das jeder Mensch hat, egal ob er an Gott glaubt oder nicht. Zugegebenermaßen kann das Gewissen bei manchen verschüttet sein, aber grundsätzlich hat jeder Mensch ein Gewissen. Mit Hilfe des Gewissens zeigt uns Gott, wie ein lebensfördernder Weg für uns Menschen aussieht. So heißt es im Buch des Propheten Micha: Es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Nichts anderes als dies: Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott. Bereits durch die Schöpfung und das jedem Menschen gegebene Gewissen offenbart Gott, dass er Liebe ist. Neben dieser allgemeinen Offenbarung Gottes, an der wir schon erkennen können, dass Gott es gut mit uns meint, gibt es eine besondere Offenbarung Gottes. Gott zeigt sich uns in der Geschichte. Das beginnt mit der Berufung Abrahams und der Erzväter und tritt mit der Erwählung Israels zu seinem Volk, mit der Befreiung aus der Sklaverei und der Herausführung aus Ägypten in eine neue Phase ein. Im Buch Deuteronomium lässt Gott den Israeliten durch Mose ausrichten: Forsche doch einmal in früheren Zeiten nach, die vor dir gewesen sind, seit dem Tag, als Gott den Menschen auf der Erde schuf. Forsche nach vom einen Ende des Himmels bis zum anderen Ende. Hat sich je etwas so Großes ereignet wie dieses, und hat man je solche Worte gehört? Hat je ein Volk einen Gott mitten aus dem Feuer im Donner sprechen hören, wie du ihn gehört hast und ist am Leben geblieben? Oder hat je ein Gott es ebenso versucht, zu einer Nation zu kommen und sie mitten aus einer anderen herauszuholen, unter Prüfungen, unter Zeichen, Wundern und Krieg, mit starker Hand und hoch erhobenem Arm und unter großen Schrecken, wie es der Herr, euer Gott, in Ägypten mit euch getan hat vor euren Augen? Das hast du sehen dürfen, damit du erkennst, Jahwe ist der Gott, kein anderer ist außer ihm. Weil er deine Väter liebgewonnen hatte, hat er alle Nachkommen eines jeden von ihnen erwählt und dich dann in eigener Person durch seine große Kraft aus Ägypten geführt. Als Begründung für sein Handeln lässt Gott die Israeliten wissen: Denn du bist ein Volk, das dem Herrn, deinem Gott, heilig ist. Dich hat der Herr, dein Gott, ausgewählt, damit du unter den Völkern, die auf der Erde leben, das Volk wirst, das ihm persönlich gehört. Nicht, weil ihr zahlreicher als die anderen Völker wäret, hat euch der Herr ins Herz geschlossen und auserwählt. Ihr seid das Kleinste unter allen Völkern. Weil der Herr euch liebt und weil er auf den Schwur achtet, den er euren Vätern geleistet hat, deshalb hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und euch aus dem Sklavenhaus freigekauft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Daran sollst du erkennen, Jahwe, dein Gott, ist der Gott. Er ist der treue Gott. An diesen Worten, liebe Hörerinnen und Hörer, wird deutlich: Die Erwählung Israels zum Volk Gottes geht auf keine besondere Leistung Israels zurück, die diese Erwählung begründen könnte. Sie ist ausschließlich auf die freiwillig geschenkte Liebe Gottes zurückzuführen. Sie ist unverdiente Gnade. Fassen wir noch einmal zusammen. Gottes Liebe offenbart sich in der Schöpfung, im Gewissen des Einzelnen und in seinem Eingreifen in die Geschichte, indem er das Volk Israel als sein Volk erwählt. Durch seine Propheten und andere auserwählte Männer und Frauen spricht er diesem Volk immer wieder seine Liebe zu. Beim Propheten Jesaja findet sich eine besonders schöne Stelle, an der Gott von seiner Liebe zum Volk Israel spricht. Deshalb will ich sie hier etwas gekürzt zitieren. Jetzt aber, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich geformt hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst. Ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir. Denn ich, der Herr, bin dein Gott, ich, der Heilige Israels, bin dein Retter. Weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist und weil ich dich liebe, gebe ich für dich ganze Länder und für dein Leben ganze Völker. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Denn jeden, der nach meinem Namen benannt ist, habe ich zu meiner Ehre erschaffen, geformt und gemacht. Was für ein wunderbarer Zuspruch! So wie wir zu jemandem sagen, ich liebe dich, so hat auch Gott immer wieder zu seinem Volk gesagt, ich liebe dich. Und er hat diesen Worten Taten folgen lassen, indem er das Volk mit starker Hand aus Ägypten in das gelobte Land führte, das er bereits dem Abraham versprochen hatte.
Höre Israel, der Herr unser Gott, der Herr ist einzig.
Die Heilige Schrift verwendet viele Bilder und Vergleiche, um Gottes Liebe zu seinem Volk anschaulich zu machen. Sie spricht davon, dass Gottes Liebe zu seinem Volk wie die Liebe eines Vaters zu seinem Sohn ist, wie die Liebe der Eltern zu ihren Kindern. Beim Propheten Hosea heißt es: Als Israel jung war, gewann ich ihn lieb. Ich rief meinen Sohn aus Ägypten. Ich war es, der Ephraim gehen lehrte. Ich nahm ihn auf meine Arme. Mit menschlichen Fesseln zog ich sie an mich, mit den Ketten der Liebe. Ich war da für sie wie die Eltern, die den Säugling an ihre Wangen heben. Ich neigte mich ihm zu und gab ihm zu essen. Zuneigung, Zärtlichkeit und Fürsorge sprechen aus diesen Zeilen. Beim Propheten Jesaja wird Gottes Liebe mit der Mutterliebe verglichen. Wie eine Mutter ihren Sohn tröstet, so tröste ich euch. Und wenn die Bibel von der Barmherzigkeit Gottes spricht, wie zum Beispiel im Psalm 103, der Herr ist barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Gnade, so schwingt bei dem Wort Barmherzigkeit, im Hebräischen Rachamim, immer das Bild vom Mutterschoß mit, weil im Hebräischen die Gebärmutter Racham heißt. Ja, Gottes Liebe zu Israel ist sogar größer als die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind. Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen? Eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen würde, ich vergesse dich nicht. Sieh her, ich habe dich eingezeichnet in meine Hände. Auch in dem Bild der Liebe eines Bräutigams zu seiner Braut kommt Gottes Liebe zu seinem Volk zum Ausdruck. Beim Propheten Jesaja lesen wir: Wie der junge Mann sich mit der Jungfrau vermählt, so vermählt sich mit dir dein Erbauer. Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Oder bei Hosea: Ich traue dich mir an auf ewig. Ich traue dich mir an um den Brautpreis von Gerechtigkeit und Recht, von Liebe und Erbarmen. Ich traue dich mir an um den Brautpreis meiner Treue. Dann wirst du den Herrn erkennen. Weil Gott die Liebe ist, von der Paulus im 1. Korintherbrief sagt: Die Liebe ist langmütig, sie erträgt alles, die Liebe hört niemals auf. Deshalb steht Gott zu diesem einmal eingegangenen Bund mit seinem Volk. Obwohl Israel ihm immer wieder untreu wird und anderen Göttern hinterherläuft, bleibt Gott seinem Volk in Liebe zugewandt. So heißt es beim Propheten Jeremia: Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir so lange die Treue bewahrt. Und beim Propheten Jesaja: Auch wenn die Berge von ihrem Platz weichen und die Hügel zu wanken beginnen, Meine Huld wird nie von dir weichen. Der Katechismus der katholischen Kirche ergänzt dazu: Dank seiner Propheten hat Israel begriffen, dass Gott es aus Liebe immer wieder rettet und ihm seine Untreue und seine Sünden verzeiht. Soweit der Katechismus. Auf unsere Ausgangsfrage, wie offenbart Gott, dass er Liebe ist, haben wir bisher drei Antworten gefunden: durch die Schöpfung, durch das Gewissen des Einzelnen und durch die Erwählung seines Volkes Israel. Auch durch seinen Namen offenbart Gott, dass er Liebe ist. Im alten Israel war der Name nicht beliebig, war nicht Schall und Rauch, sondern sagte etwas über das Wesen des so Benannten aus. Das kommt auch bei uns in dem Märchen Rumpelstilzchen noch zum Ausdruck. Der Name sagt also etwas über das Wesen des Benannten aus. Als Gott dem Mose am brennenden Dornbusch seinen Namen offenbart, da teilt er dem Mose etwas über sich selber mit. Gott gibt dem Mose den Auftrag, die Israeliten aus Ägypten herauszuführen. Mose, der die Sturheit seines Volkes kennt, fragt Gott, was er den Israeliten sagen solle, wenn diese ihn nach seinem Auftraggeber fragen würden. Zitat: Da antwortete Gott dem Mose: Ich bin der, ich bin da. Und er fuhr fort: So sollst du zu den Israeliten sagen: Der Ich bin da hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für immer, und so wird man mich nennen in allen Generationen. Im Namen Jahwe, was übersetzt bedeutet Ich bin da, zeigt sich Gottes Wesen, zeigt sich, dass Gott die Liebe ist. Gott ist immer da, aber nicht monolithisch in sich abgeschlossen, sondern er ist immer für uns da. Damit wird eine Beziehung ausgedrückt. Dass diese Bedeutung seines Namens tatsächlich sein Wesen ausdrückt, wird im Neuen Testament noch deutlicher. Unter Rückbezug auf den Propheten Jesaja schreibt Matthäus im 1. Kapitel: Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott ist mit uns. Hier wird die parallele Bedeutung zum Namen Jahwe deutlich. Und sie wird sogar noch weiter ausgezogen. Der Gott Jahwe, der Ich bin da, ist nicht nur für uns da, sondern er ist mit uns, er ist bei uns. In meinen Augen kommt im Namen Immanuel noch eine größere Nähe, eine geradezu intime Nähe Gottes zu uns zum Ausdruck. Gott ist immer bei uns. Der auferstandene Jesus bestätigt diese Übereinstimmung zwischen seinem Namen Immanuel und seinem Wesen noch einmal, wenn er beim Abschied zu seinen Jüngern sagt: Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Liebe Hörerinnen und Hörer, am Ende des ersten Teils unserer Katechese können wir also die Frage, wie offenbart Gott, dass er Liebe ist, folgendermaßen beantworten: In der Schöpfung und im Gewissen des Einzelnen. In der Schöpfung und im Gewissen des Einzelnen können wir Gottes Liebe erkennen. Auch durch seinen Namen Jahwe, ich bin da, und Immanuel, Gott ist mit uns, offenbart Gott, dass er Liebe ist. Und seine Liebe kommt durch sein Eingreifen in die Geschichte, durch die Erwählung seines Volkes Israel zum Ausdruck. Mit dem Katechismus der katholischen Kirche können wir zusammenfassen: Die Liebe Gottes zu Israel wird mit der Liebe eines Vaters zu seinem Sohn verglichen. Diese Liebe ist größer als die Liebe einer Mutter zu ihren Kindern. Gott liebt sein Volk mehr als ein Bräutigam seine Braut. Diese Liebe wird sogar über die schlimmsten Treulosigkeiten siegen. Sie wird so weit gehen, dass sie selbst das Liebste hergibt. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Damit ist der Ausblick auf den zweiten Teil der Katechese auf das Neue Testament gegeben.
Im heutigen Katechismus bei Radio Horeb ging es in einem ersten Teil um die Frage, wie offenbart Gott, dass er Liebe ist. Morgen geht es dann mit einem zweiten Teil weiter. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nachschauen möchten, was die Kirche dazu sagt, dann finden Sie das im Kompendium des Katechismus im Punkt 42 oder im Katechismus der katholischen Kirche, also im sogenannten, wie man immer so sagt, großen Katechismus in den Punkten 218 bis 221. CD und Podcast von dieser Sendung gibt es natürlich auch und wie gesagt, morgen geht es weiter mit einem zweiten Teil und wir hören dann wieder Anke Welze aus Berlin. Mein Name ist Gregor Dornis, ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder hier mit dabei sind in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Danke Ihnen, Frau Welze, wir freuen uns auf morgen und auf Ihre Schlussgedanken zu dieser Sendung, die der Frage nachging, wie offenbart Gott, dass er Liebe ist.
Ich möchte unsere heutige Katechese beschließen mit dem Psalm 8 über die Macht des Namens Gottes. Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Über den Himmel breitest du deine Hoheit aus. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge schaffst du dir Lob, deinen Gegnern zum Trotz, deine Feinde und Widersacher müssen verstummen. Seh ich den Himmel, das Werk deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigst. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über das Werk deiner Hände, hast ihm alles zu Füßen gelegt. All die Schafe, Ziegen und Rinder und auch die wilden Tiere, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, alles, was auf den Pfaden der Meere dahinzieht. Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde.